Willkommen zurück. Wir haben in der Zwischenzeit unsere Referenten in vorderster Front hergesetzt. Zwei technische Hinweise. Sie finden in der Cartellina, also in der Tagungsmappe, finden Sie verschiedene kleine Zettel. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was die zu bedeuten haben. Genau, wir haben einen roten Zettel, einen grünen und einen weißen. Gell? Das klingt schon einmal gut, gell? Ja, passt. Questi fogliettini adesso ci seguono in questo momento di discussione. Ok? Funziona così. Noi adesso abbiamo preparato delle domande che faremo ai vari esperti. Adesso vi presento anche chi è fra noi. Ogni tanto poi passeremo la parola anche a voi. Quindi se qualcuno ha una domanda, vuole aggiungere qualcosa, può usare il fogliettino bianco, ok? Sul fogliettino bianco, per favore, annotate nome, cognome e la domanda. Questo significa che il fogliettino è piccolo, dovete essere concisi, ok? Quindi non romanzi di due pagine, ma una domanda precisa, un commento preciso. Così abbiamo lo spazio anche di dare il proprio contributo in più. Le mie colleghe che si trovano ai lati, al bordo, vicino al muro, quando voi alzate il fogliettino, loro vengono, lo ritirano e quando ne hanno un po' me li portano davanti. Ok? Quindi io appena c'è un momento adatto vi chiamerò, chiamerò per nome e voi poi potete fare la domanda che vi preme o dare il vostro contributo. Possono naturalmente essere anche domande riferite a quello che avete sentito stamattina, ok? Ihr dürft also sehr wohl auch etwas fragen, was vielleicht nicht klar war in Bezug auf vorher. Der rote Zettel bedeutet, dass ihr in jedem Moment, wenn die Experten sprechen, sagen könnt oder besser zeigen könnt, wenn euch etwas nicht gefällt oder wenn ihr nicht einverstanden seid. Okay? Das probieren wir jetzt einmal. Okay? Herr Seelsorgeamtsleiter, bitte eine Aussage, dass wir rot sehen.
Also ich finde das so schön, dass man bei sonnigem Wetter jetzt hier drinnen sitzen darf und okay.
So sehen natürlich die Referenten, dass ihr mit einer Aussage nicht einverstanden seid. Okay? Anders hingegen, wenn es grün ist, das heißt, ihr möchtet unterstreichen, dass ihr sehr einverstanden seid. Also trotz schönem Wetter freut ihr euch alle sehr, hier zu sein. Bitte alle grün! Super! Abbiamo capito come funziona, quindi in qualsiasi momento, anche senza commento, perché ci sono anche sempre le persone che dicono a me non piace parlare al microfono davanti al pubblico. Quindi avete modo di dire quello che pensate con i fogliettini, usateli, ok? Fogliettino bianco per il commento, tutto chiaro? Alles klar? Super! Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir ganz kurz die weiteren Experten noch vorstellen. Den Reinhard Demetz und Johanna Brunner hatten wir schon kennengelernt. Ich möchte auch noch Frau Barbara Vogliotti unter uns begrüßen. Grazie di essere qui tra noi oggi. Barbara Vogliotti è della parrocchia di Oltrisarco, una collaboratrice, penso, ad ampio spettro in vari ambiti, come molti di voi. In più è la presidente dell'Associazione Santo Stefano. Avremo modo anche di capire cos'è questa associazione e come lavora la parrocchia di Oltrisarco di Bolzano. Unter uns ist auch Petra Briller, meine Kollegin von der Schuldnerberatung. Auch dir danke, dass du Zeit gefunden hast, trotz Muttersein auch wie die anderen Damen hier am Samstag. Und es freut mich sehr, auch dich hier zu haben. Auch die Petra wird uns nachher kurz erklären, was ist die Schuldnerberatung der Caritas, wie funktioniert die, wie arbeitet sie und wir haben da auch die Möglichkeit hineinzuschnuppern. Mauro Canavò, Diacono in primis e anche lui pilastro e fondamento della parrocchia di Oltrisacco di Bolzano. Tanta esperienza, tanto da dire, tanto da raccontare. Grazie di essere qui, perché anche tu so che gli impegni non mancano, e quindi grazie infinite per essere tra noi. Kleinen Applaus zum Start. Oder? Bene, io sono una che di solito non le piace stare seduta, quindi io sto un po' seduta, un po' alzata. Spero che non vi innervosite, sono fatta così. Mio marito lo sa che non sto fermo un attimo, quindi... Bitte? Ja, ich muss in Bewegung sein, das ist so mein... Passe? Ja, schaue ich. Das ist voll nett, dass ich auch ins Kartel kriege. Gut. Se avete capito tutto quanto, incominciate a pensare anche alle domande, e noi partiamo con le domande ai nostri esperti. Partirei con la domanda a Petra. Petra, möchtest du uns kurz den Dienst vorstellen, die Schuldnerberatung der Caritas? Worum geht es? Was macht ihr? Einfach ganz kurz, damit wir wissen, wovon wir sprechen.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Vorweg vielleicht, ich arbeite jetzt 19 Jahre bei der Caritas und habe mir oft gedacht, immer mit Menschen, die Schwierigkeiten haben, Geldprobleme haben und so weiter. Es ist schon streng, sollte ich mal wechseln, vielleicht was anderes machen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bei der Caritas geblieben und werde es auch weiterhin hoffentlich noch bleiben, weil ich in meiner Aufgabe einfach einen Sinn sehe. Und zwar nichts, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle anderen Aufgaben oder Arbeit nicht auch sinnvoll sind, aber für mich ist es einfach wichtig, etwas für den Menschen zu tun, vor allem für Menschen, die in Notsituation sind, die Hilfe brauchen und sie ein Stück weit einfach in ihrer Situation begleiten können. Das ist das, was mich einfach immer wieder zurückholt und mir Freude macht und Spaß macht und ich deswegen auch diese Arbeit mache. Danke. Also die Schuldnerberatung. Die Schuldnerberatung ist eine Dienststelle der Caritas, eine von über 30 mittlerweile. Als ich angefangen habe, waren wir 40 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir, glaube ich, correggimi, più di 340 Hauptamtliche, Migliaia di Freiwilligen, und das ist einfach eine Veränderung in diesen letzten Jahren, die sich darstellt an Zahlen, aber auch mich bewegt hat. Und die Schuldnerberatung ist eine Dienststelle für ein Servizio per le famiglie persone in Alto Adige, residenti in Alto Adige, che hanno problemi economici, che sono indebitati o sovraindebitati, oppure preventivamente vogliono venire da noi prima di indebitarsi. E è una consulenza gratuita per tutte le persone residenti in Alto Adige che possono, in una situazione di discrezione, parlare con i consulenti della propria difficoltà economica. Qui potrei già scrivere dei libri, perché ne ho sentite talmente tante in questi anni che veramente anche qui un enorme cambiamento, una parola che oggi abbiamo già sentito. Mentre 19 anni fa le cause dell'indebitamento erano soprattutto il fatto di aver comprato casa, di aver fatto una fideiussione o comunque sì, di aver consumato più di quello che hai a disposizione, oggi ci troviamo di fronte a persone che perdono il lavoro, che si separano, che hanno aperto un'attività e non sono riusciti, insomma, a tirare avanti. Questo un po' poi magari nel dettaglio posso anche raccontare dopo. Questo è un breve, forse, introduzione sul nostro servizio.
Dankeschön, Petra. Passerei la parola alla Barbara. Se brevemente ci spiegate, l'Associazione Santo Stefano è un'associazione parrocchiale che agisce a livello parrocchiale a Oltrisacco di Bolzano. Se ci spieghi brevemente quali sono anche i punti di azione che avete.
Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. L'Associazione Caritativa Santo Stefano è nata ormai che sono 10 anni, quindi un lungo cammino. È nata con 6 volontari, c'era il parroco e 5 volontari. E la prima esigenza manifestata erano delle persone che bussavano semplicemente alla porta del parroco a chiedere un aiuto sia economico sia delle volte proprio alimentare. Quindi sono partiti, perché io non c'ero all'epoca, con questo aiuto alimentare, quindi si sono attivati subito col banco alimentare per fornire dei generi gratuiti a delle persone in difficoltà. Erano 8 famiglie all'inizio. Nel tempo le famiglie sono sempre di più aumentate, come diceva appunto anche Petra, le persone cominciavano a perdere il lavoro, avere difficoltà economiche. In questo momento aiutiamo 140 famiglie del quartiere. Sono famiglie che hanno vari problemi, problemi sia economici sia di problemi di relazione. E la nostra attività si esplica soprattutto in due campi. Da una parte il centro d'ascolto, perché pensiamo che comunque siano delle persone in primis, non dei problemi. Quindi partiamo sempre da un primo contatto con queste persone al centro d'ascolto. Vogliamo capire chi sono, quindi dare un nome, dare un volto a queste storie. E in questo momento ci sono 7 volontari al centro d'ascolto e altre persone che stanno facendo un cammino per inserirsi, perché è un'attività molto particolare, molto bella, a cui io non rinuncerei più, ad esempio, però chiede tanta formazione, infatti Caritas ci aiuta in questo senso. E oltre al centro d'ascolto, per tanti anni abbiamo appunto consegnato queste borse della spesa alle persone. E ultimamente però abbiamo cambiato, nel senso che abbiamo visto in Italia delle realtà molto belle, molto particolari, che sono gli Empori della Solidarietà, e abbiamo deciso, proprio perché la nostra missione è mettere al centro le persone, di cambiare, quindi non dare più delle borse della spesa, ma di aprire un negozio in cui le persone del quartiere, le più povere, possono venire e comprare quello di cui hanno bisogno. Dopo racconto avanti dopo.
Grazie infinite. Come vedete stiamo entrando. Bravi, bravi, fate vedere questi bigliettini verdi. Come vedete stiamo incominciando ad entrare già in esempi concreti cosa può succedere a livello parrocchiale, e appunto abbiamo voluto presentarvi questa bella esperienza che si sta vivendo ad Oltisacco. Mauro, diacono, il servizio al prossimo è il tuo pane quotidiano, possiamo dirla così. E mi ricordo, diciamo, uno dei provvedimenti preferiti del sinodo che abbiamo sentito è quello che la carità è importante al pari della liturgia, dell'annuncio e dello sviluppo delle comunità. Cosa ci guadagna la Chiesa ad investire sulla carità? E cosa caratterizza una Chiesa che vive la carità?
Allora, per me, buongiorno a tutti intanto. Sì, per me vedo la missione della Chiesa in queste tre particolarità che sono l'annuncio, che posso dire, io lo vedo come un parallelepipedo, come l'altezza è l'annuncio, la larghezza è la celebrazione, la profondità, ciò che dà spessore, è la carità. Se manca qualcosa, una di queste, la missione della Chiesa viene meno. Quindi per me è fondamentale che ci siano tutte e tre. Faccio in modo di vivere la carità tenendo presente questi tre aspetti, e anche di far sì che tutto l'operato della comunità vada in questa direzione. Io vorrei riprendere, prima di rispondere, anche una questione, fare una differenza tra l'opera di carità e quello che è Caritas parrocchiale. Posso farla adesso? Perché secondo me è fondamentale. Sono due termini diversi che indicano anche due cose diverse. L'opera di carità ha un obiettivo, ha un obiettivo da seguire, invece la Caritas parrocchiale ne ha un altro. Noi abbiamo tutte e due le realtà in chiesa, nella parrocchia. Si parte dalla Caritas parrocchiale per arrivare all'opera di carità. E dico questo perché ritengo fondamentale che all'inizio, alla partenza, al principio, ci sia proprio questa attenzione, l'attenzione a questi tre ambiti. Questi tre ambiti che realizzano la Chiesa, la rendono veramente ciò che è che in primis è un popolo che è in cammino, un popolo che è chiamato da Dio, è amato da Dio e si trova in cammino. E secondo, quello che possiamo fare noi è chiedere che questo possa avvenire. Quindi lo possiamo chiedere solo attraverso che cosa? Il desiderio che ciò venga attraverso la preghiera, attraverso la partecipazione ai sacramenti. Mi fermo qui intanto.
Grazie. Ich möchte eine ähnliche Frage auch. Super. Hai trovato consenso. Ich möchte eine ähnliche Frage auch dem Seelsorgeamtsleiter stellen. Worin kennzeichnet oder erkennt man eine Kirche, die Caritas lebt? Und wie kann die Kirche aus dieser Nächstenliebe gewinnen? Oder was kann sie gewinnen? Also mir passiert das manchmal, wenn ich in dem Verein bin. Also ich begegne die Pfarrcaritas, also ich begegne den Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass Caritas nicht im Zentrum der Pfarrei steht. Manchmal sind es Menschen, die leise handeln, die nebenher handeln, von denen wenige wissen, dass es sie gibt. Also worin könnte man durch die Sichtbarkeit dieser Aktivität, dieser Nächstenliebe, die Kirche erkennen?
Ich würde das mit Don Bosco oder Franz von Sales Gutes tun und davon reden. Wer von den beiden hat das gesagt? Don Bosco. Gutes tun und davon reden. Weil es verbindet mehrere Dinge damit. Zunächst einmal, wir kommen aus einem volkskirchlichen Kontext, wo alle irgendwie Christen sind und es nicht notwendig war oder irgendwo. Jeder ist gefordert, um gut zu leben, Gutes zu tun und alle sind Christen. Und damit geht etwas verloren, das wir heute mehr brauchen. Was ist das spezifisch Christliche? Die Verbindung zum Christlichen stellen wir hauptsächlich über Liturgie und Verkündigung her, in die Kirche gehen und jeder versucht halt irgendwie gut zu leben. Was ja nicht falsch ist. Aber das Gute zu tun, nochmals aus christlicher Perspektive zu sehen, was kann das bedeuten? Und ich würde da einen Aspekt herholen, der wiederum vom Zweiten Vatikanischen Konzil her wichtig ist. Ein getaufter Christ wird durch die Taufe selber zu einem Sakrament, zu einem Zeichen und einem Werkzeug. Das Gute, das ich tue, ist aus christlicher Sicht nicht dazu da, dass ich die Welt rette, sondern ein Zeichen dafür, dass Gott dabei ist, diese Welt heil und ganz zu machen. Mein Tun als Zeichen verstehen. Das gibt dem Ganzen eine Qualität. Das heißt, das Gute tun und auch davon reden. Es passiert sehr viel Gutes. Und ich sehe den Auftrag einer organischen Caritasarbeit in der Kirche vor allem darin, das Gute sichtbar zu machen, sodass es andere inspiriert und anspricht, dass es zum Zeugnis wird. Josef Manusa haben wir heute schon zitiert. Fa sì che la nostra carità diventa testimonianza di carità. Anche per salvarci dalla pressione che può provenire da tutto questo. Danke fürs kleine Kärtchen. wenn man so fragt, dann hört man viele Menschen, die sagen, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich habe verstanden, was sich das bedeutet. Ich muss also den Nächsten so viel lieben wie mich selbst. Also muss ich mal beginnen, bei mir selber, mit mir selber zurechtzukommen. Dann kann ich auch den Nächsten lieben. Und wir geraten in eine Falle. Es ist auf allen Seiten nicht genug. Wann habe ich mich selbst genug geliebt? Wann habe ich den Nächsten genug geliebt? Es ist nie genug. Und irgendwann haben wir genug von diesem nimmersatten Gott, von dieser nimmersatten Kirche, die möchte, dass du noch was tust und noch was tust. Und nebenbei zwischen mir und den anderen zerrissen bin. Und dabei vergessen wir, dass für den christlichen Glauben an erster Stelle steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele. anerkennen, dass es eine Quelle der Liebe gibt, dass es jemanden gibt, der diese Welt zur Vollendung führt, und ich darf Zeichen dafür aufrichten, indem ich den Nächsten liebe, so wie mich selbst. Dankeschön.
Wir haben gehört, dass wir auch als Caritas aufgerufen sind, uns zu öffnen. Das heißt, auch die anderen Bereiche mit einzubeziehen. Johanna, wir hören oft den Begriff Geh hin pastoral und Komm her pastoral. Also auch Papst Franziskus lädt uns ein, hinauszugehen bis an die Peripherien. Was hat die Kirche versäumt und wo gibt es aus deiner Sicht Nachholbedarf?
Das ist eine gute Frage. Wo fange ich denn am besten an? Also ich glaube, dass die Kirche von ihrem Grundwesen her schon einmal gehin ist, weil wir von einem Gott, diese Kirche von einem Gott gewollt sehen, der ja auch schon hingeht. Ja? Also die Bewegung Gottes ist nicht zurück, die Bewegung Gottes ist immer hin. Ja? Und Kirche sein bedeutet diese, wenn ich es mal so sagen darf, diese Bewegung der Liebe, die Gott ist, weiter zu geben. Ja? Und das können wir nicht im Rückzug, das können wir nur im Hingehen. Und so, glaube ich, steht oder sollte unser Tun immer unter dem Stern dieses Gehin stehen und nicht so sehr des Komm her. Es ist gut, offen zu sein für die, die herkommen. Ja? Aber ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten verwöhnt waren davon, dass man sowieso gekommen ist, weil es gesellschaftlich so war, dass, wie du gesagt hast, Reinhard, alle Christen waren und dann ist man halt gekommen. Ja? Und auf das haben wir uns ein bisschen verlassen. Cioè, ci siamo un po' riposati sul fatto che visto che tutti erano cristiani, cattolici, che si andava a messa la domenica, tutti venivano. Però il movimento di Dio è un movimento di uscita, un amore che esce, come già vediamo in quel concetto della Trinità, cioè nessuno che rimane con se stesso. È sempre un movimento di uscita che noi come Chiesa dovremmo anche farci nostro, questo uscire, essere disposti anche per chi viene ovviamente, però soprattutto questo uscire. E poi penso che sarà stato un po' la paura a metterci o a farci immobili, la paura del dover conservare, la paura del dover, sì, proprio nella radice della parola conservare, anche come una cosa preziosa, etwas bewahren, ja, konservativ, heißt etwas bewahren wollen, was ja nicht per se schlecht ist. Aber da ist oft diese Angst dazu gekommen, die Kirche als letzte Bastion des Richtigen und des Guten, die muss es jetzt nochmal fest in der Hand halten und die muss jetzt nochmal sagen, wie es richtig geht und was man nicht darf. Und das hat uns ein bisschen Angst gemacht, hinauszugehen, weil hinausgehen heißt, ich habe nicht allzu viel Angst, etwas zu verlieren. E se io vivo con la paura di perdere qualcosa, non esco. Rimango a casa, mi chiudo dentro. Cioè, essere coscienti anche di questa paura che è anche un po' insita alla Chiesa perché pensa di essere l'ultima istanza a conservare il bene, la verità, no? Anche per parlare di cose che abbiamo già detto oggi. Cioè, ja, Mut haben und hinausgehen. Avere coraggio e uscire.
Danke. Mut haben, hinausgehen. Schön, es werden immer mehr grüne Kärtchen, also trauen Sie sich. Vergessen Sie bitte nicht die weißen Kärtchen, also non scordatevi dei bigliettini bianchi, ma anche di quelli rossi. Ma forse siete troppo bravi, non hanno ancora trovato nulla da ridire. Mut haben, hinausgehen. Gegen den Strom schwimmen, wie es auch Josef Meyer-Nusser gemacht hat. Petra, wir haben auch von Gesellschaft gesprochen, von Wirtschaftsmodell, von Lebensstil. Wie trägt der derzeitige Lebensstil unserer Gesellschaft mit dazu bei, dass Menschen in die Schuldenfalle geraten, wenn man das so sagen kann? Und was müsste sich ändern, damit sich Menschen weniger verschulden?
Ja, wo fange ich an? Also, wenn wir Konsum sehen jetzt als Konsum von Gütern, von Materiellem, was ja der ein Hauptaspekt unserer Tätigkeit ist in der Schuldnerberatung, da muss man schon unterscheiden zwischen Menschen, die, sagen wir mal, mehr ausgeben, als sie zur Verfügung haben, mit dem Geld, das eigentlich nicht ihres ist, das sie sich leihen bei der Bank, um Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie vielleicht gar nicht mögen. Es gibt Situationen, Menschen, die einfach den Umgang mit Geld nicht gelernt haben. Das ist einfach ein Fakt. Das fängt schon in der Familie, in der Kindeserziehung an. Und die, die es nicht gelernt haben, ihr eigenes Geldverhalten zu überdenken, tun sich in der heutigen Zeit sehr schwer. Und sie tun sich deswegen schwer, weil sich die wirtschaftlichen, sage ich mal, die Möglichkeiten heute mit Geld umzugehen verändert haben. Früher, wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der hat das Bargeld so lange gespart und wenn er es dann gehabt hat, dann hat er sich den Kühlschrank gekauft. Heute ist es so, wir gehen in die Stadt oder in irgendwelches Einkaufszentrum, alles wird auf Raten angeboten. Wir nehmen das Produkt mit, aber wir müssen es erst übermorgen bezahlen. Und die Gefahr darin ist einfach, dass wenn man keinen genauen Überblick über die Ein- und Ausgaben hat und mehrere Produkte auf Raten kauft, diese Raten mich in die Zukunft sozusagen schon einschränken, dass bei unvorhergesehenen Dingen, die dann passieren können, zum Beispiel ich erwarte ein Kind, gehe in Teilzeit oder auch mein Auto wird kaputt oder die Waschmaschine wird kaputt und ich nichts angespart habe, dass ich dann in Schwierigkeiten komme, weil das Geld fehlt. Also es gibt Menschen, die sich aufgrund dieser Unerfahrenheit, sage ich mal, verschulden. Aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr viele Menschen, die sehr bewusst leben, die sehr eine gute Kontrolle über das eigene Haushaltsbudget haben, die genau wissen, wie viel sie, also wir alle wissen auf den Cent genau, wie viel wir verdienen. Aber wenn ich jetzt die Barbara frage, wie viel verdienst du im Monat, dann wird sie sich denken, was geht denn die das an, warum will die das von mir wissen und das gebe ich hier sicher nicht preis. Das heißt, das Thema Geld ist immer noch ein Tabuthema, wir sprechen nicht darüber und wir leben heute in einer Zeit, auch ja heute leider auch in einer Zeit, wo man wer ist, wenn man was vorzeigt, wo man wer ist, wenn man was hat. Und es gibt aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch Menschen, die sehr gut mit dem Geld umgehen können, die sehr bewusst leben, die auch mit wenig Geld auskommen können. Auch hier gibt es unterschiedliche Situationen. Es gibt einen Rentner, der immer schon gelernt hat, sparsam zu leben, der vielleicht sein eigenes Gärtchen hat und anbaut und seine Wohnung hat und mit 500 Euro locker auskommt, sage ich mal unter Anführungszeichen. Es gibt aber sehr viele unserer Klienten, die Mindestrentner sind, die mit ihrer Rente nicht auskommen, die sich Gesundheit nicht mehr leisten können, was ich ein Zeichen der Armut der heutigen Zeit empfinde, weil sie zu wenig zur Verfügung haben, um sich die Therapie zum Beispiel zu leisten. Der zweite Teil der Frage war jetzt, ja, kann ich es nicht mehr. Männer, die sich verschulden. Also es gibt ja verschiedene Ursachen und Auslöser, warum man sich verschuldet. Es gibt den einen, der eben nicht mit dem Geld umgehen kann. Es gibt aber auch Situationen, wo man sich trennt, wo ein Schicksalsschlag einfach einen großen Einfluss ausübt auf die finanzielle Situation. Was kann man dagegen tun? Man kann präventiv sicherlich schon früh anfangen, mit den Kindern zu Hause über das Thema Geld zu sprechen. Also einmal die Ebene Erziehung präventiv, auch in den Schulen. Wir gehen ja auch in die Schulen hinein, machen dort ganz intensiv Projekte mit den Schülern. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Banken, Kreditanstalten sicherlich Maßnahmen ergreifen müssen, um, sage ich mal jetzt, die Vergabe der Kredite vielleicht enger zu schnüren, auch für den Endverbraucher, ein bisschen genauer hinzuschauen. Die Konsumenten müssen kritischer werden, sie müssen verantwortungsvoller lernen, was da draußen auf dem Markt alles läuft. Auch das ist ein großes Manko. Wir haben heute eine Palette an Angeboten und keiner kennt sich mehr aus. Nicht heute in die Bank gehe und dann Kredit aufnehmen, dann bekomme ich so einen Stapel Vertrag Und dann heißt zum Schluss, unterschreiben bitte, weil ich brauche ja das Geld. Aber was da drinnen steht, welche Pflichten, aber auch Rechte und welche Gefahren darin lauern, wissen die wenigsten. Und deswegen gilt es auch hier genau hinzuschauen, unsere Jugend, unsere Kinder also verantwortungsvoll zu erziehen in diesem Bereich. Passiert ja eh schon.
Keinen Kommentar. Ich glaube, ich habe vorher mal ein rotes Kärtchen gesehen. Also trauen Sie sich auch rote Karten in die Höhe zu strecken. Und wie gesagt, wenn Sie einen Gedanken dazu äußern möchten, jederzeit gerne. Barbara, anche voi accompagnate le persone, le ascoltate. Cosa vi ha spinto a mettere su un emporio della solidarietà? E come mai l'avete chiamata Bottega Santo Stefano? È un nome particolare e vorremmo sapere.
Allora, sì, dicevo prima che il fulcro della nostra associazione è il centro di ascolto. Lì ascoltiamo le persone. Faccio solo un passo indietro per spiegare. Prima dell'ascolto, secondo me, ci vuole comunque un momento in cui io riconosco che ci sono delle altre persone bisognose, quindi mi devo fermare e fare una scelta. E la scelta è quella di ascoltarle, quella di incontrarle. Io per tanti anni della mia vita non l'ho mai fatto, non mi ero neanche accorta che ci fossero i poveri. Poi in un momento preciso della mia vita li ho visti e mi si sono aperti gli occhi e da quel momento ho cominciato a incontrarli e ascoltarli e la mia vita è cambiata tanto. È una parte della mia vita adesso a cui io non rinuncerei più, sinceramente. Perché? Perché mi ha portato tante cose. Ho provato l'altro giorno a pensare in questi tanti anni di centro d'ascolto che cosa è cambiato in me. Sicuramente è cambiato in me il fatto che io non vedo più i poveri come dei sostantivi, nel senso di quello lì è il povero, quello che viene con la bicicletta rotta, quella è la signora col velo giallo. No, ormai per me il povero è una persona che ha un nome, una persona che ha una storia, ma perché mi sono presa il tempo di ascoltarli. E la stessa cosa l'abbiamo fatta appunto passando dalla distribuzione delle borse all'apertura di questo emporio. Gli empori in Italia esistono già da parecchi anni e sono nati sullo spunto della Caritas. Sono empori in cui le persone appunto più bisognose possono andare a scegliere i prodotti che vogliono. Noi per tanti anni abbiamo preparato delle borse, abbiamo scelto noi i prodotti, il cibo da dare a queste persone. Però ci sembrava poco, abbiamo visto un esempio appunto a Parma, siamo andati un anno e mezzo fa in un emporio, abbiamo visto un esempio di un emporio solidale e ci ha colpito molto questo fatto della scelta. Perché? Perché mettiamo al centro le persone e mettiamo al centro la loro dignità, il loro, è come promuovere, non so come dire, è come dire non sei solo un numero, non sei solo una fisicità che viene a chiedere qualcosa, ma sei una persona, sei qualcuno che ha una storia, sei qualcuno che è importante per noi. Per cui siamo passati appunto dalla consegna di qualcosa alla promozione delle persone, perché vogliamo metterle al centro della nostra opera, no? Ci siamo accorti che è una cosa bella, che rende in primis felice noi e poi rende felice anche le altre persone. L'abbiamo chiamata Bottega Santo Stefano, Santo Stefano perché la nostra associazione si chiama Santo Stefano, Bottega perché tanti anni, fino a pochi anni fa la bottega era un piccolo negozio, non esistono più, però era un piccolo negozio familiare, un piccolo negozio in cui si entra e ci si conosce per nome, ci si saluta e ci si ferma anche dopo aver comprato le cose che servono, se pensiamo alle botteghe degli artigiani che c'erano in tutte le città. Per cui la nostra bottega è strutturata così, c'è un locale di accoglienza, quindi, e poi c'è la bottega vera e propria, quindi il negozio. La parte importante è però l'accoglienza, nel senso che vogliamo che prima e dopo del momento in cui le persone fanno la spesa si fermino con noi volontari per raccontarci chi sono, per raccontarci cosa sognano, cosa sperano, dove stanno andando. Altrimenti se le vediamo solo al centro di ascolto e poi non le rincontriamo più, rimangono dei nomi, rimangono dei visi, però non sono più delle persone. Invece con questa Bottega Santo Stefano vogliamo farle diventare delle persone protagoniste della loro vita, molto semplicemente.
Da ist noch ein weißes Kärtchen in der Mitte. Moment. Bitte das Zettel kurz abgeben. Seien erst zwei andere Redebeiträge, gell? Also die Leute wachen so langsam auf, gell, und werden warm und jetzt kommen sie in Schwung. Ich würde beginnen, weil wir gerade mit Barbara gesprochen haben, bei der Isabella Di Stefano. Magst du deine Frage selber stellen? Zur Erklärung, Isabella ist auch Mitarbeiterin der Caritas im Moment mit dieser hübschen kleinen Emily beschäftigt, gell, die sie heute mitgebracht hat.
Una domanda un po' tecnica per Barbara. Come mai la necessità di un'associazione e non solo di un gruppo? Noi ce lo chiediamo in parrocchia, allora volevo sapere la vostra.
Per due ragioni principalmente, Isabella. La prima per dare una struttura anche, diciamo, formale. La seconda perché quando è partita appunto la Santo Stefano, in qualche modo bisognava avere accesso al banco alimentare, che è questa struttura a livello nazionale che ci dà gran parte dei prodotti. Per cui avevamo bisogno di avere una struttura, un'associazione riconosciuta e non dei singoli parrocchiani che chiedono al banco alimentare. Quindi, diciamo, l'esigenza della struttura è nata da questo, da questa necessità, diciamo, più burocratica e formale che altro. In realtà siamo un'associazione, ma siamo una grande famiglia, quindi l'associazione, diciamo, è sulla carta, però noi ci consideriamo una grande famiglia.
Allora cambiamo nome, non diciamo più Guppi Caritas Parrocchiali, ma Famiglia Caritas. Bello, grazie per lo spunto. Wir haben noch eine Frage, Anna Maria Fium hat auch eine Frage, und zwar an Barbara, an Petra, Entschuldigung.
Ja, im Dorf ist es immer schwierig mit dieser versteckten Not. Wie kann man den verschuldeten Menschen helfen, weil sie möchten sich ja nicht zeigen, oder man weiß es doch und man weiß es nicht. Da macht man Kategorien. Die Menschen erste Kategorie, die gut leben, und dann die Menschen zweiter Kategorie, die Hilfe nötig haben. Also wie kann man da, im Dorf ist es so schwierig, mit dieser versteckten Not umzugehen.
Also zuerst einmal ein Danke auch an alle Freiwilligen, weil ihr seid auch die Augen und die Ohren für und Unterstützung auch für uns, weil ich sage immer, wenn man Not sieht, dann soll man eben darauf zugehen. Auch manchmal mit dem Gedanken, wenn ich jetzt auf den zugehe, dann denkt er sich, was will der von mir? Ich will dem gar nichts erzählen. Aber ich sage immer, oder das ist meine persönliche Meinung, lieber lasse ich mir von dem sagen, bitte, ich will nicht mit dir drüber reden, als es nicht getan zu haben. Weil es gibt auch sehr viele, die nur darauf warten, dass mal jemand erkennt, dass sie Hilfe brauchen und vielleicht auch mal mit jemandem reden möchten. Das ist mal das Erste. Das Zweite, muss ich leider jetzt mal ganz offen sagen, ist auch, dass es Situationen gibt, wo man denkt, es gibt Not. Aber nicht immer ist es so. Also wenn wir in der Schuldnerberatung, se noi durante la consulenza debitori, dove noi chiediamo una documentazione chiara di estratto conto, estratto della busta paga e altro, notiamo che spesso le persone effettivamente non hanno i soldi, però notiamo anche il motivo perché non hanno i soldi, e non sempre il motivo è io non ho soldi, non posso permettermi il mangiare, perché non ci sono effettivamente, ma spesso il motivo può anche essere che li hanno consumati per altro piuttosto che per le cose importanti. Allora bisogna differenziare tra chi veramente ha necessità e chi invece deve incominciare a vivere un stile diverso di consumo, cioè spendere meno di quello che ha a disposizione. Se io ho 1000 e non serve avere la laurea in economia, se ho 1000 spendo 1000, se ho 1000 e spendo 1100 prima o poi avrò un problema. Purtroppo però la gente non vuole sentire su questo. Allora chi veramente ha bisogno, ha, come lei dice giustamente, fa difficoltà a andare in una struttura come la Caritas perché si vergogna. Allora, un esempio concreto su come aiutare queste persone potrebbe essere, wenn man die Menschen nicht direkt ansprechen kann, will, wie auch immer, wir haben auch Deplians, die kann man mal einfach ins Postkästchen hineinwerfen, einfach nur als Information. Se si sente che la persona ha veramente bisogno, per favore non abbiate paura e andate all'incontro e dite, c'è una consulenza debitori dove gratuitamente siamo in 7 consulenti in tutt'Alto Adige, siamo a Merano, a Brunico, a Bolzano e a Silandro, a Bressanone, dove queste persone possono recarsi da noi, dove in un ambito di discrezione possono parlare della loro problematica e dove noi siamo, diciamo, anche formati di non vedere solo l'aspetto economico, le cifre. Noi guardiamo la persona, come anche la Barbara, come voi tutti fate. Noi vediamo la persona e cerchiamo di accompagnarla per un iter fino a quando ha bisogno e riusciamo anche ad aiutarla economicamente parlando se veramente ha necessità e ha bisogni.
Dankeschön. Ich habe hier noch einen Redebeitrag von Diakon Bleikner.
Der Name Santos Stefano eigentlich mit der Apotheke nichts zu tun hat, aber der Diakon, also Santos Stefano war ein Diakon, also passt die Bottega sehr gut zum Namen dazu.
Dankeschön. Ich habe ja noch 2 Redebeiträge inzwischen. Einen intern, das heißt, Barbara hat eine Frage an Petra.
No, volevo solo capire, siccome noi abbiamo appunto tante persone di lingue, religioni, culture diverse, non ho mai capito se il risparmio viene visto come un valore, diciamo, in tutte le culture, oppure ci sono alcune culture, dalla tua esperienza, alcune nazionalità, in cui non esiste questa parola, nel senso, quello che ho, spendo.
Oddio, adesso non sono un'esperta discorso cultura e valore economico e anche concretamente dei soldi, però effettivamente per esperienza posso dire che tanto dipende dall'educazione e tanto dipende come e che valore diamo anche ai soldi, perché per tanti è importante avere il cellulare, risparmiare al massimo piuttosto rinunciare altro per avere questo, per altri invece non gli interessa proprio niente, questo perciò dipende molto dall'educazione e come anche vivono i bambini stessi all'interno della famiglia la discussione sul tema soldi, perché i bambini non sono stupidi. Allora, un esempio che io faccio sempre quando vado anche nelle scuole, allora se in famiglia, allora a parte che ci sono famiglie dove i bambini non sanno neanche, e parlo adesso anche a 10, 11, 12 anni, dove hanno già un concetto un po' più concreto anche, diciamo, della cifra e del denaro. Non sanno i partner tra loro spesso chi guadagna cosa, quanto è sul conto, chi ha il conto in comune, non sa cosa fa il compagno. Cioè, c'è tanta perplessità e anche mancanza di informazione. Poi i figli stesso che spesso non sanno cosa costa la vita? Quanto i genitori si devono impegnare per pagare l'affitto, per pagare le bollette, per fare la spesa? Per i bimbi spesso tutto è dovuto, ma non è così, perché loro pensano che il bancomat è un pilastro di cemento dove metti dentro la carta e escono i soldi, ma spesso, non tutti per carità, però una parte pensa che non bisogna far nulla. Faccio un esempio, adesso faccio un attimino curva. L'altro giorno ho avuto una cliente del Pakistan. Questa è la quarta, se non sbaglio, quarta o quinta moglie di questo signore che è il cliente, una famiglia pakistana, musulmani. Per capire anche le diversità, che io però non critico, però ognuno vive nel suo mondo e le diversità, allora questo signore con la sua quarta figlia in tutto ha 19 figli, di cui una parte vive in Pakistan, una parte qua. La signora sta aspettando il quinto figlio e hanno un sacco di debiti. I debiti sono stati fatti per i matrimoni da pagare in Pakistan, che per loro sono importanti. E io adesso cosa gli devo dire? Perché la domanda a me era, ok, abbiamo 30 milioni di un prestito con una banca, 30.000 euro, e come fare per riuscire a toglierceli? E dico, signori, qua lavorare, pagare la rata. Cioè, la logica dice questo. Eppure, nel loro contesto, loro non hanno capito che rischiano le conseguenze del non pagare il debito, sono un pignoramento dello stipendio o del conto o altre. E lì, dopo la consulenza, effettivamente mi sono chiesta, ma io cosa devo fare adesso in questo contesto che sta aumentando? Perché noi seguiamo 1.200 persone all'anno, famiglie e persone, gran parte di madrelingua tedesca, italiana, però l'aumento c'è anche dei cittadini di altre culture che spesso non sanno, vengono, fanno le conciliazioni familiari, quanto costa la vita in Europa. E allora per me, io oltre agli aspetti legali e tecnici devo pensare in un futuro cosa è il mio diritto o dovere di insegnarli anche durante la consulenza, no? Cambiano i sistemi, cambiano i modi anche di vedere l'approccio con i soldi.
Dankeschön. Noch eine Frage an dich, bitte. Darf ich das Mikrofon geben? Okay. Soll ich vorlesen? Okay. Mein Mann hat 1200 Euro Pension. Ich habe 550 Euro Pension und habe 28 Jahre gearbeitet. Mein Mann hat Alzheimer und ist im Altersheim. Sie kostet 1600 Euro. Wir haben eine kleine Eigentumswohnung, deshalb bekommen wir keine Hilfe. Mein Sohn muss 700 Euro beizahlen fürs Heim. Es ist traurig.
Ja, sicher. Die einzige Antwort, die ich geben kann, ist sicherlich, es gibt zum Teil Ungerechtigkeiten, stimmt, ausgehend aber auch von einem politischen System, das natürlich auch, wie wir Menschen sich wandelt, Subsidiaritätsprinzip sagt, bevor wir öffentliche Gelder ausgeben, müssen wir auch schauen, innerhalb der Familie zuerst einmal sich gegenseitig unterstützen, aber dass man dann aufgrund einer Krankheit, sage ich mal, nur mehr knapp bis ans Monatsende kommt und sich eigentlich nicht mehr viel leisten kann, das ist eine Tatsache, die leben viele Menschen und viele Familien. Die ist auch ein Zeichen der Armut, das wir nicht sehen, die ist unsichtbar. Genauso wie wir den nicht sehen, der eine Arbeit hat, aber vielleicht depressiv ist und Spieler ist. Ja, ich habe echt keine Antwort darauf. Die Situation... Mm-hmm. Ja, yeah. Das ist ein weiteres Thema, dem wir auch Rechnung tragen müssen. Immer mehr Frauen riskieren, im Alter arm zu sein. Zum einen, weil sie Teilzeit arbeiten, weil die Kindererziehung nicht immer berechnet wird und weil sie eben zu wenig Beiträge haben, auch um morgen oder übermorgen in Zukunft auch ein lebenswertes Leben dann leben zu können mit dem, was sie bekommen werden. Und auch hier gibt es auf der einen Seite sagt man, zahlen Sie noch in einen Rentenfonds ein, nebenher, was ja sinnvoll ist, aber für die, die es im Moment nicht haben, die schaffen es natürlich nicht. Das ist wieder etwas für jene, die Einkommen zur Verfügung haben. Ja, aber das nächste Mal ladet die Brigitte die Politiker ein.
Ja, wahrscheinlich ein Vormittag reicht auch nicht aus, um diese Themen anzusprechen. Ich möchte nur darauf hinweisen, die Caritas hat auch diesen Auftrag, dorthin zu weisen, wo die Politik nicht gut arbeitet, wo es Mängel gibt, wo es nicht so gut funktioniert. Und da manchmal gerät es nicht an die Öffentlichkeit, aber es ist auch unser Auftrag, in diesen Punkten immer wieder hinzuschauen und daran zu erinnern, dass die Politik in erster Linie gefordert ist. Und da vielleicht noch einmal die Liebe eben nicht nur in den Mikrobeziehungen, sondern auch in den Makrobeziehungen. Und da glaube ich, ist noch viel zu tun. Danke. Ich kriege auch Grenita. Ich habe noch einen Beitrag, der ist für Johanna, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich werde ihn mal vorlesen, wenn dann die Person selber noch einmal möchte. Es steht kein Name drauf. Es gibt auch seelische Not, allerdings. Es ist der Mann gestorben durch einen Schlaganfall. Innerhalb von 2 Jahren auch der Sohn tödlich verunglückt. Die Mutter ist nicht mehr imstande. Geht nicht mehr zur Eucharistiefeier. Ja, auch das sind Nöte. Johanna, hier steht für dich.
Ja, ich möchte vielleicht in diesem Kontext, ich tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer, das konkret einzuordnen, aber noch einmal zurückgreifen auf das Thema Familie. Auch mich hat es sehr berührt, wo Sie gesagt haben, ich kriege von meinen Kindern alles. Ja. Also wenn wir da auch sehen, was es bedeutet, dass wir in Familien es auch schaffen, in dieser Liebe zu sein, die Gott uns weitergeben will und alles füreinander zu tun. Auch miteinander durch schwierige Zeiten zu gehen, diese Gratuität, dieses umsonst im Sinne von es kostet nichts, ja, gratis, aus ganzem Herzen gratis, nicht gratis. Ist billig hergegangen. Ja. Questa gratuità di tutto cuore nella famiglia ha il suo primo ed importantissimo posto. E secondo me, questo che nelle nostre famiglie, anche se sento il discorso del fare debiti per cose che non mi servono, per imponere a persone che non amo, cioè è tutta una logica di riempire dei buchi, sentiti buchi che con qualcosa che gettiamo dentro, speriamo che si riempiscano, però sono buchi neri, cioè non si riempiranno mai, anzi più che mettiamo dentro più grandi diventano. Also die Familie als ein Ort, wo wir das auch leben und schon in den so kleinen Sachen leben. Wenn ich das Kind sehe, ich erinnere, meine Kinder waren vorher kurz da, haben hereingeschaut und meinem Mann, du gehst mir heint auf die Socken, ja? Tu mi stai enervando oggi. No, il modo in cui ti comporti oggi mi enerva proprio. Però tu sei amato figlio. È il tuo comportamento che mi enerva. Cioè, già lì diamo dei messaggi importantissimi. du gehst mir nicht als Mensch auf die Socken. Nein, du bist mein Kind, ich habe dich gern, auch weil du auf die Socken gehst. Aber dein Verhalten geht mir auf die Nerven. Ja? Die differenziare in queste piccolissime cose che poi hanno un grandissimo effetto su tutto quello che viene dopo. Und dass wir diese Achtsamkeit in diesen kleinen Dingen nicht verlieren. Also deswegen der große Bogen jetzt noch einmal zurück zu dem, was in Familie auch möglich ist, an sich gegenseitig über ganz schwierige, ich mag gar nicht drüber reden, weil ich zu den Glücklichen gehöre, die das im Moment nicht leben müssen, aber über schwierige Phasen und furchtbare, auch Schicksalsschläge oft drüber zu tragen. Ich weiß nicht, also mit Bezug auf diese Wortmeldung hier, ich kann mir nur vorstellen, dass es schwierig ist, von vorn bis hinten.
Ich möchte nur dieser Mutter sagen, ich habe 3 Kinder, davon habe ich eine Tochter, ist gestorben, jung, mit 43 Jahren. Sie hat 3 Kinder hinterlassen. Und es ist immer schwierig gewesen für mich. Aber ich kann dieser Mutter sagen, wenn man ein Kind verliert, man stirbt fast mit, aber wenn ich nicht die Kraft von Himmel hätte, von Gott, was ich immer gebetet habe, auch wenn ich gedacht habe, ich kann nicht mehr beten, aber ich habe ihm einfach alles übergeben. Und ich muss sagen, ich bin doch ein glücklicher Mensch, wenn ich auch da stehe mit wenig Geld. Aber wie gesagt, man möchte halt gern auch helfen den anderen, vor allem meinen Enkeln, weil sie studieren. Und ich habe das Geld nicht. Das macht mich traurig. Aber sonst, ich habe mit Gott wirklich in Frieden geschlossen. Und ich freue mich tagtäglich, wenn ich allein daheim sitze und Mittagessen tue, dann sage ich immer wieder, Herr, segne diese Speise und sei mein Gast. Und ich fühle immer wieder, dass Jesus mein Gast ist und bei mir daheim ist und ich bin nicht allein. Und deswegen bin ich auch immer froh. Und ich würde sagen, dieser Frau, was so viel mitgemacht hat, denken Sie dran, dass Sie nicht allein sein. Danke.
Dieser Applaus kommt von Herzen. Okay. Gut, mit Blick auf die Uhr. Ich bin immer der unsympathische Zeitwächter. Ich glaube, die Fragen werden noch viele. Ich würde jetzt unsere Experten noch einmal ganz kurz bitten, uns einen Gedanken mit auf den Weg zu geben. Chiedo in ultima battuta un pensiero, magari anche concretizzato. Cosa può fare ognuno di noi nel suo piccolo, laddove cerca di mettere in pratica questo servizio al prossimo?
Penso a cosa posso fare io. E per me la cosa fondamentale è fare esperienza di carità, nel senso che se ne parla tanto, ma come abbiamo sentito, fare esperienza vuol dire fare un gesto e scoprire in quel gesto che che lì è presente Gesù, che lì c'è il fondamento della mia vita, la verità della mia vita. Far comprendere questo ai ragazzi, secondo me, è la cosa fondamentale. Mi è piaciuto tanto quello che ha detto Johanna, quando ha detto, esattamente, aspetta, me lo sono scritto, che che è bene che i ragazzi sperimentino a loro modo cos'è la carità. Cioè siamo noi che dobbiamo stare attenti a non presentare un nostro modello, ma far sì capire da loro qual è il modo migliore perché possono fare esperienza. E per concludere direi, questa cosa non è facile da fare da soli, magari anche se siamo in piccole comunità, è bene aprirci un po' a lavorare in rete, chiedere, fare un lavoro insieme alle parrocchie che sono intorno a noi, lavorare insieme e trovare percorsi comuni per poter far crescere questa chiesa che è la chiesa di tutti.
Gerze Maurer. Petra?
Ja, ich sage immer, der Mensch ist mehr wert als alle seine Schulden zusammen. Für mich ist das eigentlich der Schlusssatz. Also auch wenn Menschen hohe Schulden haben und lange mit sich tragen müssen bis ins Grab, versuchen wir trotzdem durch unsere Beratung und Begleitung die Menschen einfach ein Stück weit so zu begleiten, dass sie mit dem, was sie zur Verfügung haben, ein sinnvolles, trotzdem sinnvolles und glückliches Leben leben können. Ist nicht immer einfach, aber wie gesagt, für uns ist der Mensch mehr wert. Und was auch wichtig ist, manchmal, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, wir sind manchmal launisch, manchmal hat man keine Lust zuzuhören, man ist selber vielleicht nicht fit. Bei uns passiert es sehr oft, dass die Leute keine Vereinbarung getroffen haben für einen Termin und einfach zur Tür reinkommen. Und da ist mir ganz wichtig, dass ich mich immer wieder rückbesinne, dass ich trotzdem mir die Zeit nehme, kurz einen Moment zuzuhören, um was es geht. Weil oft ist dieser kleine Moment ausschlaggebend für die Person.
Allora, io volevo lasciarvi un pensiero che non è mio, poi vi spiego in che senso, e una frase. Il pensiero l'ho letto ultimamente su un libro, su un sito, non mi ricordo neanche dove, però mi è piaciuto tanto. Dice, di fronte al mistero della persona, poniti sempre con sacro stupore e profondo rispetto. E io quello che vorrei fare da qui affinché il Signore mi conserverà su questa terra, quindi di fermarmi ogni tanto e di guardare gli altri con sacro stupore e profondo rispetto. In passato l'ho fatto, talvolta sì, talvolta no, ed è stato bello, insomma, è qualcosa che veramente vale la pena, secondo me, di fare. E la frase invece che, così, che un po' mi rappresenta è: la carità colora la vita. Grazie.
Ich habe wenig hinzuzufügen. Für mich ein wichtiger Gedanke, wenn es um Nächstenliebe geht, wenn es um Glauben allgemein geht. Ich bin auf der Suche und wenn ich Menschen begegne, die in Schwierigkeiten sind, versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich selber auf der Suche bin, dass es auch passt, wenn ich nicht die Lösungen habe. Dass das Bedeutsamste, was ich tun kann, ist gemeinsam suchen in Lebens- und in Glaubensdingen.
Io vorrei finire anche con una cosa che ho preso in prestito da Gregorio Vivaldelli letzte Woche, che ha detto che quello che succede tra due è più importante di quello che l'uno dei due è. Also das, was zwischen zwei passiert, ist wichtiger als das, was die Einzelnen sind. Und ha fatto l'esempio che l'amore che c'è nella coppia è una terza cosa, cioè sono io, c'è mio marito e poi c'è l'amore tra di noi, che la cosa più importante è questo amore tra di noi, il primo figlio da curare, ha detto tra l'altro, importante, gell? Und wenn wir uns das bewusst machen, ich glaube, das berührt diesen Ort, den wir vorher als Dialog gesehen haben, also das, was zwischen uns passiert, ich glaube, wenn ich das so sagen darf, auch das, was jetzt im Gespräch zwischen uns passiert ist, das ist noch einmal größer als das, was die Situation der Einzelnen ist. Und da passiert das, was wir Liebe in Wahrheit nennen. Qui riscopriamo questo che è la verità nell'amore. E ci auguro che abbiamo tutti tanto di quello che succede tra di noi. Ich wünsche uns ganz viele solche Momente zwischen uns.
Samstagmittag, die Glocken haben geläutet, quindi anche se uno fa finta di non sentire, in Alto Adige così è sabato, ore 12 suona l'allarme. Vorrei concludere con un grazie. Grazie ai miei colleghi che mi hanno sostenuto, che sono corse di qua di là e hanno organizzato anche questa giornata. Grazie Petra, grazie Francesca. Grazie Cristiane, grazie Margaret, grazie Karin, non le vedo più, eccole lì, agli angoli, sono gli angioletti dietro le quinte che si muovono. Un grazie particolare a voi, grazie Paolo, grazie Reinhard, Barbara, grazie Petra, Mauro, Johanna, per essere stati qui con noi, per aver condiviso con noi questi vostri pensieri. In ultimo, un grazie a voi tutti. e lo simboleggia anche con una fiammella. Grazie a voi tutti che giornalmente... si vede che non sono fumatori. Okay. Che giornalmente portate questa piccola fiammella a testimonianza. Ecco, si vede l'esperta, grazie. Devo imparare. Che portate giornalmente questa fiammella nelle vostre parrocchie, nel vostro luogo di lavoro, nelle vostre famiglie. Cerchiamo di mantenerla viva. Danke schön an alle fürs Kommen, fürs Mitmachen. Danke, Annelies. Danke schön und kommen Sie gut nach Hause und eine schöne Karwoche allen uns.